Sänger Max Rabe verbringt heute den Sonntagvormittag mit uns hier auf Antenne Brandenburg. Ein chinesischer Kritiker hat mal über sie geschrieben, seine Stimme gleicht dem Duft einer Lotusblume im Morgengrauen. Echt wahr?
Ja, das passt doch. An Sonntagsmorgens passt das ganz besonders gut.
Wie würden Sie denn Ihre Stimme beschreiben?
Ich würde es genauso auf den Punkt bringen wollen. Ich habe keine Ahnung. Man kann ja nie über seine eigene Stimme was sagen. Aber ich versuche eigentlich immer so ein bisschen erzählerisch zu singen. So, also ganz am Anfang, so hier, kein Schwein ruft mich an, habe ich noch versucht, so ein bisschen Grammophon zu imitieren, den Klang, den man mit den 20ern verbindet, sozusagen darzustellen. So, auf der Bühne ist das alles in Ordnung, aber für die Platte habe ich das dann als übertrieben empfunden und dann das zusehends reduziert und bin jetzt so ein bisschen eleganter, zurückhaltender im Vortrag.
Ach, das war schon eine Entwicklung auch.
Aber ja, ich höre mir das dann an. Irgendwann habe ich gedacht, na, das kann man doch, hat mich dann auch selbst ein bisschen genervt. Dann sagen aber die Plattenproduzenten, nein, sie müssen es schon so beibehalten, sonst erkennt sie ja keiner. Das ist natürlich Quatsch. Für die Bühne ist das noch was anderes, als wenn man es vor dem Mikrofon einsingt. Mit all den Jahren lernt man und ich bin eben auch sehr kritisch mit dem, was ich tue.
Ja, Sie haben ja mal gelernt ohne Mikrofon. Sie haben studiert an der Berliner Hochschule der Künste. Sie sind staatlich geprüfter Opernsänger. Das klingt nach einer ganz furchtbaren Abschlussprüfung.
Prüfungen sind immer grässlich. Ich war nie ein Freund von Prüfungen, egal ob das jetzt Auto oder Schule war. Aber ich habe unbedingt den Abschluss machen wollen, auch mit Rücksicht auf meine Eltern. Jetzt hängt er schon so lange in Berlin rum, jetzt muss er aber mal einen Abschluss haben. Und ich dachte, schon während des Studiums war mir klar, dass ich nicht auf die Opernbühne gehe. Aber ich habe die Ausbildung sehr genossen, weil ich da mein Handwerk vermittelt bekommen habe. Also selbst wenn ich krank bin oder angeschlagen bin oder es eine anstrengende Reise war bis zu den Konzerten und man so ein bisschen erschöpft ist, habe ich so ein Handwerk, mit dem ich sozusagen in jeder Verfassung was auf der Bühne abliefern kann, was Gutes abliefern kann.
Das ist toll, dass man das da auch lernt.
Ja, wenn Sie krank sind oder wenn Sie mal aufstoßen oder husten müssen, dann müssen Sie versuchen, eine Technik muss man dann entwickeln. Es ist komisch, wenn auf einmal Friedrich von Telramund oder Lohengrin da steht und dann einen Hustenanfall
geht
hat.
Geht gar nicht,
das geht
genau.
Gar nicht. Da muss fällt ihm der Helm vom Kopf und dann lachen die Leute. Also es muss immer eine Perfektion haben. Und ich habe auch nie Wasser auf der Bühne. Das ist sozusagen die harte Schule. Da habe ich singen gelernt und mein Handwerk gelernt und das hat mir über die Jahre sehr geholfen.
Das erste Mal habe ich Sie erlebt, das ist wirklich ganz viele Jahre schon her. Da sind Sie mit dem Palastorchester irgendwo in Berlin zu einem Tanztee aufgetreten. Inzwischen erlebt man Sie auf der ganzen Welt. Worauf führen Sie diesen Erfolg zurück?
Wir haben großen Respekt vor der Musik. Die Kollegen im Orchester sind wirklich gute Musiker, die diese Kompositionen sehr ernst nehmen. Und das lässt die Sache die ganze Zeit spannend bleiben. Die Choreografie mit uns auf der Bühne, dann spielen alle verschiedene Instrumente. Ja, Posaunis spielt noch Bratsche, der Gitarrist spielt noch Geige. Die Saxophone spielen natürlich neben Klarinette auch noch Querflöte zuweilen. Und also es passiert immer ganz viel auf der Bühne. Auch für Leute, die jetzt sozusagen mit der Musik gar nicht so vertraut sind. Es ist ein spannender, unterhaltsamer Abend. Und das überträgt sich. Auf die Art und Weise sind wir immer von Stück zu Stück weitergekommen. Wir sind ja nicht plötzlich gepusht worden und waren plötzlich eine große Nummer, sondern wir sind irgendwo hingefahren, haben dann ein Konzert gegeben und dann haben die Leute gesagt, das war toll, wenn die wiederkommen, gehen wir da wieder hin. Und so sind die Seele auch größer geworden und so sind wir dann immer weiter auch ins Ausland gekommen. Ganz kleine Schritte, die uns immer weitergebracht haben.
Ein bisschen hat das sicher auch mit Ihrem Image zu tun. Sie treten ja immer sehr distinguiert auf, zurückhaltend. Sie bedanken sich bei Ihren Auftritten nicht ständig.
Ich verneige mich ganz tief, wenn das kein Dank ist.
Das ist vielleicht das größte Danke,
aber,
das man geben kann.
Dankeschön, das mache ich nicht, das liegt mir nicht. Aber ich glaube, jeder kriegt mit, dass ich mich schon sehr bedanke.
Ja, das hatte ich auch jetzt nicht so gemeint, aber es ist ja eine bewusste Entscheidung. Warum machen Sie das genauso?
Weil ich mich nicht anbiedern möchte. Also wenn ich zum Beispiel auch was Komisches erzähle, lache ich ja nicht über den Witz, den ich da erzähle.
Nee, sie sind bierernst.
Bierernst und dann ist es viel komischer. Aber es liegt auch daran, mit den Moderationen, also meine Onkels früher und Opas, die haben manchmal komische Sachen erzählt. Mit bierernster Miene saßen ganz seriös da und haben den größten Blödsinn verzapft. Ich habe manchmal erst am nächsten Tag verstanden, wie bekloppt und lustig die Sachen waren, die sie da erzählt haben. Möglicherweise ist das eine frühkindliche Prägung.
Gibt's auch einen privaten Max Rabe, der mal total aus der Rolle fällt?
Ja, ja, das gibt's auch. Zu Hause bin ich natürlich ganz entspannt. Ich sitze auch nicht die ganze Zeit mit Krawatte und Anzug.
Heute auch nicht übrigens.
Ja,
zumindest
Dank.
Schick angezogen, aber ohne Krawatte.
Genau, ich habe natürlich auch meine privaten Momente. Und die andere Frage, die müssten Sie mal die Kollegen fragen. Natürlich ist man da auch mal ein bisschen muffiger oder so, aber ich glaube, es hält sich sehr in Grenzen.
Aber Sie sind auch nur ein Mensch, das ist doch beruhigend zu wissen, weil es wirkt immer alles so kontrolliert, aber es ist ja eben auch ein Image. Ne?
Ich habe mir da vorher gar nicht so viele Gedanken gemacht. Ich bin dann aufgetreten, wir hatten dann unsere Konzerte, das waren dann vielleicht auch mal Bälle, Studentenbälle, die ersten Jahre, das waren ja nicht gleich alles Konzerte. Und dann habe ich da gestanden und gesungen und wenn ich fertig war, bin ich an die Seite getreten und habe nichts gemacht, sondern dem Orchester zugehört. Und dann haben die Leute dann gesagt, ja toll, sie stehen einfach nur da und singen und wenn sie nicht singen, gehen sie an die Seite und hören dem Orchester zu. Und dann habe ich gedacht, naja, dann behalte ich das mal bei.
Sie haben sozusagen das, was Erfolg hatte, weitergemacht einfach.
Ich kann halt nicht anders. Vielleicht ist es das. Wenn man authentisch ist, ist das dann auch das, was den Leuten auch dann am ehesten behagt und gefällt.
Nun ist der nächste Höhepunkt in Ihrer Karriere da. Vor gut einer Woche ist Ihr neues Album erschienen, ein MTV Unplugged, das 23. in Deutschland. Der erste deutsche Künstler, der ein MTV Unplugged aufgenommen hat, war Herbert Grönemeyer. Den haben Sie auch auf die Bühne geholt bei der Albumaufnahme in Klärchens Ballhaus in Berlin. Kennen Sie sich schon länger?
Wir sind uns ab und zu mal über den Weg gelaufen, aber von kennen kann keine Rede sein, sondern wie man sich so in Kollegenkreisen halt immer mal wieder über den Weg läuft und sich dann sympathisch findet und miteinander spricht so.
War das Ihre Idee, ihn da mit reinzunehmen?
Ja, ich habe gedacht, wir fragen Herbert Grönemeyer, gleich oben anfangen. Also wir haben einfach die Wunschliste von oben abgearbeitet. Glücklicherweise hatte er Zeit und fand die Idee lustig und hat zugesagt. Darauf kann man sich dann aber auch nicht verlassen. Es kann so viel dazwischen kommen, dass seine Tournee plötzlich länger dauert oder Anfragen kommen oder weiß nicht, der Flieger ausfällt, der Zugverspätung, ja, gibt es ja auch manchmal. Das war nicht nur bei Herbert Grönemeyer, sondern bei anderen Künstlern auch so. Lars Eidinger dreht wie ein Wahnsinniger und ist andauernd überall unterwegs und hat Aufnahmen. Dass der just an diesem einen Tag im Mai Zeit hat für uns, das kann der sich so eintragen in den Kalender, aber das kann auch eine Woche vorher dann mit großem Bedauern abgesagt werden.
Hat es am Ende mit allen geklappt?
Am Ende hat es mit allen geklappt.
Keiner hat einen Zug verpasst.
Ich habe auch niemandem erzählt, was ich so plane und was ich vorhabe. Ich habe gesagt, ja, da habe ich Aufnahmen, wir machen eine DVD. Oh, ja, okay. Und dann habe ich aber nie erzählt, was für Gäste wir dazu bieten wollen, weil ich dachte, das wäre doch ein Wunder, wenn das klappt. Aber das Wunder ist eingetreten.
Perfekt.
Der perfekte Moment.
Genau. Auch Namika war bei der Aufnahme mit dabei, die Sängerin von Lieblingsmensch. Wie war das mit der?
Das ist einfach ein zauberhafter Mensch und unverwechselbare Stimme. Sie hat sich von Anfang an, küssen kann man nicht allein, gewünscht.
Man durfte sich was wünschen.
Ja, das sind ja unsere Gäste und die sollen sich wohlfühlen. Deswegen sind wir auf deren Wünsche auch immer eingegangen. Alle haben dann mit Abstand noch gesagt, so wie angenehm und entspannt die Atmosphäre war. Es war ja sehr familiär, der Spiegelsaal in Klärchens Ballhaus ist ja nicht sehr groß, glanzvoll, hat dann morbiden Charme, Kronleuchter und Stuck und so fort. Aber es hat auch eine gewisse Intimität und das ist die große Stärke dieser DVD.
Lea war auch noch dabei, die gehört ja auch noch zu der jungen Riege von Sängerinnen. Ja.
Lea, der Name fiel sehr bald, da dachte ich Lea, Lea, Lea. Und dann fiel der Titel und den kannte ich.
Leiser, ne?
Als die Titel fielen, wusste ich, ach ja, klar, kenne ich die. Sie hat eine ganz eigene, wunderbare, zarte Stimme. Zart und gleichzeitig auch so markant. Vor allen Dingen, sie war die Einzige, wo ich mich komplett verrannt habe.
Inwiefern?
Ich habe meinen Einsatz verpatzt. Ich habe zugehört, wie sie singt und vergessen, dass ich gleich dran bin.
Das ist ja brüllend komisch.
Ja, das hat allen gefallen. Vor allen Dingen den Kollegen aus dem Orchester, die haben sich sehr gefreut, dass ich mich so da blamier.
Naja, Sie haben es wahrscheinlich überspielt dann beim Auftritt,
nein,
oder?
Nein, es ist ja aufgenommen worden und auf der DVD ganz am Ende des Abspanns.
Ach, da wo immer die Missgeschicke kommen.
Ja, genau. Da kommt man das und dann sieht man, wie ich mich da versemmel.
Sie sind groß geworden auf einem Bauernhof in Nordrhein-Westfalen. Zieht es Sie heute auch noch mal aufs Land? Sie leben ja in Berlin. Machen Sie auch mal Ausflüge ins Brandenburgische?
Ja, das Großartige an Berlin ist, dass man ab der Stadtgrenze in alle Richtungen herrliches Umland hat. Und Seen, traumhafte Alleen und weiten Blick. In Berlin guckt man ja ganz schnell immer irgendwelche Häuser.
Also das machen Sie schon mal, dass Sie dann laufen gehen oder spazieren gehen?
Spazieren
oder
gehen, ja. Laufen tue ich nur, wenn der Bus kommt.
2005 hatten Sie Ihren ersten Auftritt in der New Yorker Carnegie Hall. Das ist ein sehr ehrwürdiges Haus. Tschaikowski, George Gershwin oder die Beatles sind dort schon aufgetreten und eben auch Sie. Warum funktioniert deutsche Unterhaltungsmusik auch zum Beispiel in den USA?
Die Musik, die so in den 20er und 30er Jahren entstanden ist, war auch amerikanisch und europäisch. europäisch immer gegenseitig beeinflusst. Die großen Bands und Filmmusiken, die hat man natürlich hier auch gehört. Und umgekehrt sind natürlich viele Stücke, die hier in Europa entstanden sind, auch in Deutschland entstanden sind, auch Hits in Amerika geworden. Dein ist mein ganzes Herz von Franz Lea. Natürlich, ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Wenn man dann diese Musik spielt und auch selbst wenn man Deutsch singt und das vorher mit ein paar Worten erklärt, dann hat jeder das Gefühl, zu verstehen, worum es geht. Da muss man sagen, ist tatsächlich Musik eine internationale Sprache.
Es heißt, ich habe das zumindest gelesen, ich konnte es nur gar nicht glauben, Sie hatten kein Mobiltelefon?
Jahrelang hatte ich keins und dann habe ich mir mal eins besorgt, um im Hotel nicht das Telefon benutzen zu müssen. Die Hoteltarife sind ja wahnsinnig teuer. Dieses Mobiltelefon lag dann immer zusammen mit der Zahnbürste und dem Schuhputzzeug im Koffer. Ich habe das nie dabei gehabt. Das hat die Sache tatsächlich ein bisschen kompliziert gemacht.
Es ist ja nicht so ganz der Sinn eines Mobiltelefons, dass es im Koffer liegt.
Ja, aber der Koffer wird getragen und damit ist das Mobiltelefon auch mobil. Dann fing es an, dass man mit dem Mobiltelefon wunderbare Fotos machen kann. Und seitdem habe ich auch ein Telefon bei mir.
Aber Sie telefonieren auch mal mit Ihrem Mobiltelefon?
Oh ja, ich bin telefonisch erreichbar. Ich habe mich inzwischen dran gewöhnt.
Unser Stargast auf Antenne Brandenburg, Max Raabe, und damit auch ein bisschen das Palastorchester. Gegründet haben Sie sich vor über 30 Jahren. 13 Mann sind Sie zusammen. Wie organisieren Sie sich? Sie sind ja ständig unterwegs auf den Bühnen der Welt.
Wir haben mit dem Palastorchester kein Management. Wir machen das alles selbst. Das ist ja nicht mein Orchester, sondern wir sind eine Partnerschaft.
Schon ja, Sie haben Anfang das an. Ja mit Studenten, ne?
Genau.
Gegründet.
Nach wie vor haben alle dieselben Rechte und Pflichten und dann gibt es jemanden, der Johannes Ernst, der spielt Altsaxophon und Klarinette im Palastorchester und der ist für die Verträge und das Management zuständig. Dann haben wir Sven Behrens, spielt auch Saxophon, der macht die Reiseplanung mit und ist Tourleiter bei den Touren. Dann haben wir jemanden, der Michael Enders, der macht die musikalische Vorbereitung und Leitung. Dann gibt es Leute, die verschiedene Aufgaben innerhalb des Orchesters übernehmen. Also so hat jeder seinen Job und was zu tun. Und wenn wir eine Tournee haben, meinetwegen nach Süddeutschland, dann haben wir einen Veranstalter in Süddeutschland, der sich da auskennt, der weiß, mit welchen Zeitungen und welchen Theatern man am besten arbeitet. So koordinieren wir das und planen alles durch. Für 2021 ist alles dicht schon fast geplant, um eben nicht ein Konzert in München und das nächste in Hamburg zu haben, sondern irgendwie geschickt eine Tournee zu machen.
Wer kümmert sich ums Essen? Auch nicht unwichtig.
Das ist ja der allergrößte Luxus, den wir uns leisten. Wir haben ja auch 6 Techniker, die noch mitfahren.
Sie haben einen Koch?
Und da ist auch ein Koch dabei, der für die 6 Techniker und die Kollegen im Orchester um 17 Uhr das Essen macht. Darauf freuen wir uns, weil der auch sehr leckere Sachen macht, so tolle Salate und so. Die ersten Jahre hat sich jeder selbst versorgt, aber wenn sie wochenlang einfach nur von Schrippen leben, das ist nicht gesund.
Was ist denn das Lieblingsessen des Palastorchesters?
Alles, was auf dem Tisch steht.
Ja, also der macht so alles. So, Schnitzel auch mal und
ja,
dann
ja,
auch
gibt's
mal
alles, genau. Also
Gemüse
es gibt
schön,
sehr
Nudeln.
Viel Vegetarisches und vor allen Dingen, wenn an einem Tag irgendwas nicht verbraucht worden ist, dann geht das am nächsten Tag vielleicht in den Salat oder in irgendeiner Art und Weise. Wir werfen nichts weg. Und alles ist immer wahnsinnig lecker.
Und seitdem ist die Stimmung viel besser, ne?
Wir haben jeden Tag um 17 Uhr Weihnachtsfeier,
Betriebsfeier. Betriebsfeier, ja, aber hält Leib und Seele zusammen. Deshalb habe ich gefragt, das ist ganz wichtig.
Ja, ist sehr wichtig. Der hat eine Kaffeemaschine dabei und eine ganz wichtige Sache so für den Zusammenhalt und die Atmosphäre im Orchester.
Wenn ich es richtig verstanden habe, spielen Sie nun schon seit über 25 Jahren in unveränderter Besetzung. Ständig sind Sie zusammen. Geht man sich da nicht auch mal auf die Nerven? Ist ja wie in einer Familie.
Klar, kannst da mal ein bisschen rappeln, so wie in der Familie eben auch. Aber wir wissen, was wir an uns haben. Wir kennen unsere Charaktere. Es ist auch oft so oder fast immer so, dass man irgendwann später sagt, tut mir leid, dass ich da so explodiert bin oder so. Jeder bringt seinen eigenen Charakter mit. Aber das ist eine gute Partnerschaft. Und dadurch, dass wir eben auch erfolgreich sind in aller Demut, reißt sich auch jeder am Riemen.
Sie haben ja schon gesagt, Sie singen auch, wenn Sie krank sind. Haben Sie gelernt?
Aber ungern.
Aber was ist, wenn einer mal ausfällt unterwegs?
Irgendwie schleppt sich jeder irgendwie doch auf die Bühne.
Ist noch nie passiert. Dass
doch, es gibt, hat es auch schon gegeben, dass sich jemand irgendwie einen
eine
Fuß
Grippe
gebrochen
oder,
hat.
Oder Fuß
so.
Gebrochen, ja.
Also wir haben schon seit vielen Jahren, kennen wir 1-2 Leute, die dann auch mal im Blech oder bei den Saxophonen aushilfen können. Die fragt man dann. Das ist selten der Fall, aber da, wenn eine Aushilfe dabei ist, das geht. Das ist die Ausnahme. Wissen Sie, wenn Sie einen Bäckerladen und Ihr eigenes Geschäft haben oder Sie haben ein Friseurgeschäft, dann gehen Sie auch zur Arbeit, wenn Sie krank sind. Klüger ist es einfach mal, sich in Ruhe zu Hause auszukurieren, aber wir sind ja nicht klug, wir sind ja Musiker. Wir machen, weil wir brennen.
Sie zeichnen sich ja aus durch ein wunderbaren Wortwitz für einen Auftritt in Japan. Haben Sie Ihre Moderation mal komplett auf Japanisch gelernt? Wie so ein Papagei, ne? Mhm. Auswendig gelernt. Ja. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass das geht. Aber
geht auch nicht. Also ich habe dann teilweise auch schon abgelesen. Aber ich habe dann so angefangen, auf Japanisch was zu sagen und dann den Rest abgelesen. Ist natürlich eine Verneigung und das schätzen die Leute dann. Auf Chinesisch hat es nicht geklappt.
Das haben Sie das auch versucht?
Ich habe es versucht, aber das hat keiner verstanden. Also die Chinesen haben es nicht verstanden und dafür macht man es ja. Dann habe ich das auf Englisch gemacht, aber ich habe was auf Chinesisch gesungen.
Die Japaner haben angeblich, also das Publikum, an denselben Stellen gelacht wie die Deutschen. Hat funktioniert.
Ja, weil die Moderation oft gar nicht so sehr von den Worten abhängig, sondern von dem Gedankengang, den ich darstelle. Und dann gibt es Brüche in dem, was ich sage. Und wenn man jemanden hat, der gut Deutsch und gut Japanisch spricht und der einem das dann übersetzt und ich erkläre übrigens hier, an der Stelle muss es in die und die Richtung gehen, hier ist dann der komische Effekt und der Moment, dann funktioniert das sehr gut.
Aber man hat dann den Eindruck, was man ja gar nicht erwartet hat, dass deutscher Humor weltfähig ist.
Das ist auch das, was die Leute in Amerika komplett verblüffend finden. Also da steht ein Deutscher, der sieht auch noch deutsch aus und er ist komisch. Damit rechnet doch niemand.
Eben haben wir Lars Eidinger gehört von ihrem neuen MTV Unplugged-Album. Dieser gemeinsame Auftritt ist wahrscheinlich entstanden durch ihre Zusammenarbeit in dem Film Mackie Messer, Brechts Drei-Groschen-Film.
Ja, da sind wir ins Gespräch gekommen und er hat mir erzählt, dass er seine Aufnahmeprüfung an der Hans Eisler, also die Schauspieler müssen ja Stücke vortragen und Monologe halten, aber es wird dann auch gefordert, dass sie ein Stück singen. Und er hat dann da gesungen, kein Schwein ruft mich an. Und ist trotzdem genommen worden. Das fand ich wahnsinnig nett. Und dann dachte ich, frage ich mal Lars Eidinger, ob er Lust hat, da mitzumachen. Und der fand die Idee gleich gut.
Sie machen ja eine ganz spezielle Musik, so will ich das mal sagen. Das Palastorchester spielt auch mal Popsongs nach. Grundsätzlich aber bleiben Sie immer bei diesem Stil eigentlich der 20er Jahre.
Ja.
Wie genau haben Sie Ihre Liebe dazu entdeckt?
Das kam schon sehr früh. Früher gab es ja immer die Schwarz-Weiß-Filme, die sonntags so gezeigt worden sind. Im Osten gab es Willy Schwabes Rumpelkammer und im Westen gab es andere Sendungen. Also Filme mit Heinz Rühmann und so weiter waren ja da und präsent. Und irgendwann gab es immer eine Szene, wo ein Orchester gespielt hat und Sänger gesungen hat. So, also es, vertraut war ich schon und es gab auch Radiosendungen einmal in der Woche. Aber so ein bisschen den Tick dazu habe ich, in unserem Plattenschrank gab es eine Schellackplatte. Ich bin verrückt nach Hilde. Allerdings orchestral aufgenommen, hat niemand gesungen. Es war ein sehr lustiger, schneller Foxtrot, der aber durch die Instrumentierung, die Saxophon und gestopften Trompeten, irgendwas sehr Melancholisches hatte. Es war lustig und gleichzeitig irgendwie wehmütig. Und das hat mich berührt. Und dann habe ich in Münster auf dem Flohmarkt Schellackplatten, die kosteten eine Mark oder 50 Pfennig, die kleinen, gekauft und das so für mich entdeckt. Mein Bruder hat ganz andere Musik gehört. Ich war auch mit anderer Musik vertraut.
Also der hörte so, was man das sonst
genau,
so hört als Jugendlicher.
Der hat Jazz Rotal und Birth Control und auch Kraftwerk gehört. Und damit war ich dann auch vertraut. Kannte ich auch, fand ich auch gut. Aber das war meine Musik. Und dann war ich Messdiener und Pfadfinder zu der Zeit. Und dann haben die irgendwie gesagt, ja, wir führen abends Sketche auf. Wer hat Lust, einen Sketch aufzuführen? Und ich habe dann mit einem Kumpel, der Klavier spielen konnte, gesungen. Und dann habe ich mir den Hochzeitszylinder meines Vaters aufgesetzt und gesungen, mein Papagei frisst keine harten Eier.
Ja, das war dann schon genau das Richtige, gleich entdeckt, ja,
und,
wo es hingehen sollte.
Das hat, meine Eltern haben sich an den Kopf gefasst, wo kommt der Junge auf so einen Quatsch? Aber irgendwie ist dann funktioniert. Als ich dann nach Berlin kam und hier Musik studieren wollte, habe ich auf die Art und Weise mein Studium finanziert. Und das wurde dann immer mehr, bis dann das Palastorchester immer größer, wir auch überall außerhalb Berlins bekannt wurden. Also war nicht geplant und plötzlich war es dann so.
Sie sind mal aufgetreten bei einer ganz besonderen Hochzeit, der von Horrorrocker Marilyn Manson und Burlesque-Star Dieter van Teese. Was bleibt Ihnen von dieser Hochzeit noch besonders in Erinnerung?
Nein, das war ein Schloss in Irland und überall brannten große Kaminfeuer. Dann fuhr der Wagen vor, wo die beiden dann ausstiegen, komischerweise schon zur Mittagszeit. Genau wie man sie kennt, also geschminkt und wahnsinnig charmant. Der ist ein sehr höflicher, kluger Mensch. Später dann am Abend war es so ein bisschen wie so eine Halloween-Party für Große, für Erwachsene. Das war schon wirklich sehr, also wir hatten so ein Showcase, sagt man, so einen Auftritt, so einen Block von 20 Minuten, eine halbe Stunde. Und dann waren wir noch eingeladen, da mitzufeiern und haben das natürlich auch gemacht. Später, als die Stimmung dann richtig turbulent wurde, haben wir dann die Instrumente nochmal ausgepackt und dann die dann nochmal dazu getanzt mit ihren riesigen weiten Umhängen und Reifröcken und es war schon sehr schräg, aber wahnsinnig charmant, sehr nette, lustige Leute gewesen.
Die Ehe hat jetzt nicht so lange gehalten, aber
sag aber nicht an uns.
Zum Abschluss, weil ja heute Sonntag ist, gibt's noch einen Song zum Entspannen. Der perfekte Moment wird heute verpennt. Den singen Sie auf Ihrer MTV Unplugged mit Rapper Samy Deluxe. Wie haben Sie den erlebt?
Ich schätze Samy Deluxe sehr, weil er keiner von diesen Rappern ist, die schlecht gelaunt in großen, dicken Autos sitzt und grimmig vor sich hin singt, sondern er hat ja was zu erzählen. In seinen Texten spiegelt sich Gesellschaftsrelevantes wieder. Themen, die wichtig sind, erkennt man da. Er ist jemand, der die Formulierung und das Wort liebt. Da sind wir dann sozusagen auf einer Wellenlänge. Und ich habe ihn gefragt, also wir haben telefoniert und er sagt, es ist wahnsinnig komisch, weil ich hatte vor, dich zu fragen. Also er, Samy Deluxe, wollte mich fragen, ob ich auf seinem Album als Gast auftrete, wie sowas manchmal funktioniert. Und dann war der perfekte Moment sehr schnell das Stück, was ihm passend schien. Und dann hat er Texte dazu vorbereitet. Und das ist einfach toll. Ich meine, man kann es hören auf der CD, aber es gibt ja eben auch eine DVD. Und dann sieht man diesen Typen, wie der da reinkommt. Das ist ja wirklich ein cooler Hund, man muss es sagen. Ich freue mich so. Das ist aber auch bei allen Gästen so. Man sieht mich im Hintergrund manchmal, wenn die Gäste vorne singen, sieht man mich hinten strahlen wie ein Honigkuchenpferd, weil ich einfach dann ganz vergesse, dass ich selber ja der Gastgeber bin, sondern ich bin einfach so wie so ein Kind an Heiligabend beim Geschenke auspacken, sodass ich mein Glück gar nicht fassen kann. Und das ist eigentlich bei allen Gästen so.
Großartig. Und am Ende, da beatboxt er ja noch und Sie auch.
Ich spiele sozusagen Posaune. So auf die Art und Weise.
Naja, muss man auch können.
Muss man auch können. Aber ich habe mir so ein paar Sachen, mache ich auch bei meinen Konzerten. Also pfeifen und machen. So, das baue ich dann schon alles ein.
Also beim nächsten Mal müssen Sie noch mehr davon zeigen. Das ist ja super. Danke, dass Sie heute hier waren.
Es war mir eine Freude. Vielen Dank.
Viel Erfolg mit dem neuen Album und der langen Tour dann wieder.
Oh ja, fein.